Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und ich freue mich jetzt außerordentlich, Jojo Moyes begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Viele Fans sind hier, sie haben viele Bestseller geschrieben und ihr jüngstes Buch Wie ein Leuchten in tiefer Nacht hat es auch in Deutschland innerhalb weniger Tage auf Platz 1 geschafft. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Aber bevor wir zu diesem Buch kommen, es gibt ein Thema, das Sie auch außerordentlich interessiert, der Brexit. Und gestern hat das britische Unterhaus wieder abgestimmt und den Brexit-Vertrag mit der Europäischen Union abgelehnt. Was sagen Sie dazu?
What's my opinion?
Was meine Meinung dazu ist, also ich bin wirklich unglaublich traurig über den Brexit. Ich würde am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das ist die größte Zeitverschwendung und Energieverschwendung und eine Verschwendung von Ressourcen. Und im Moment sollten wir näher zusammenrücken und nicht noch weiter auseinander. Die meisten Leute, die ich in England kenne, sind wirklich verzweifelt.
Wie konnte es so weit kommen?
Ich habe wirklich keine Ahnung. Also viel Fehlinformation, würde ich sagen. Ich glaube, die Leute sind auch einfach müde, denn in England dauert das ja jetzt schon so lange und die Leute haben wirklich, ehrlich gesagt, vergessen, warum sie 2016 überhaupt dafür irgendwas gestimmt haben. Die meisten wollen es aber nicht. Was wir wollen, ist nicht das, was man uns erzählt hat 2016. Das stimmt nicht überein und das macht mich unheimlich traurig. Und das macht mich traurig, dass meine Kinder nicht die gleichen Chancen mit den Europäern haben werden wie wir.
Sie leben mit Ihrem Mann und Ihren drei Kindern in Essex. Ihre Kinder sind ja schon Teenager, jedenfalls zumindest zwei. Wie denken die darüber?
Die hassen das absolut. Also die sind aufgewachsen, immer unterwegs, sie fühlen sich als Europäer. Und ich glaube, die meisten jungen Leute wollen den Brexit nicht. Die meisten, die mit Leave gewählt haben, das sind ältere Leute mit unterschiedlichen Demografien. Also die meisten jungen Leute sind traurig, würde ich sagen. Und ich hoffe tatsächlich, dass wenn ihre Generation etwas älter wird, dass sie das wieder gerade rücken können und dass wir dann wieder dazu passen.
Sie haben mit Autoren, Kolleginnen und Kollegen eine Freundschaftstour durch Europa geplant, weil Sie sich Sorgen machen um die Reputation Ihres Landes und um Europa. Wie kamen Sie denn auf diese Idee? Und was ist Ihre Botschaft?
Ich würde einfach sagen, dass die meisten von uns einfach machtlos fühlen. Wir fühlen uns so, als ob unsere Meinung nichts mehr wert ist. In London gestern haben Sie ja Millionen Menschen gesehen, die auf die Straße gegangen sind, um zu zeigen, was sie darüber denken, dass sie in Europa bleiben möchten. Aber die Politiker hören einfach nicht zu. Vier Leute, ich, Lee Child, Ken Follett und Kate Moss, wir sind die Autoren, die uns auf den Weg machen möchten, auf eine kurze Tour in Europa, einige Städte besuchen und sagen, dass unsere kulturellen und emotionalen Verbindungen zu Europa noch bestehen. Nur weil die Politiker was sagen, heißt das ja nicht, dass wir keine Europäer mehr sind. Für uns ist das ganz wichtig, dass wir dieses Familiengefühl behalten.
Die europäische Familie. Also hier sind Sie jedenfalls willkommen, wie Sie spüren. Ihr neues Buch, Wie ein Leuchten in tiefer Nacht. Das führt uns in die Vereinigten Staaten, und zwar ins Jahr 1937. Die Geschichte spielt auf dem Land in Kentucky und es geht um starke Frauen und um die Bedeutung von Büchern. Wie kamen Sie denn darauf?
Eines Tages habe ich mal wieder im Internet rumgelesen, das mache ich normalerweise immer, wie andere Autoren auch, bevor man anfängt zu arbeiten. Und da habe ich dann ein Magazin gelesen, das heißt The Smithsonian Magazine. Und da ging es um die Satteltaschenbüchereien in Kentucky. Das waren Frauen, die nach der großen Depression in Amerika von Präsident Roosevelt ermutigt wurden, Bücher zu den Familien zu bringen, die in abgelegenen Orten wohnen, die keine Gelegenheit haben zu lesen oder sich weiterzubilden. Denn und damit wollte man Familien, die vielleicht Analphabeten waren, wurden dann Opfer auch oft von Quacksalbern und Leuten, die ihnen irgendwas aufschwatzen wollten und da keine Ahnung von den Tatsachen hatten. Und ich weiß nicht, warum mich das so berührt hat damals, aber das hörte sich wie eine sehr moderne Geschichte an für mich. Und da wollte ich schon lange mal was drüber schreiben. Frauen, die andere Frauen unterstützen. Ich glaube ganz ganz einfach, dass Frauen, wir werden ja auf bestimmte Art immer mal wieder porträtiert, wir unterstützen uns gegenseitig, auch wenn das manchmal anders aussieht in dem, was über uns geschrieben wird. Frauen, die eine Aufgabe haben, und da habe ich mich dann reingestürzt und ja.
Sie haben ja sehr gründlich recherchiert und auch mit einem hohen Reiseaufwand. Ich habe gelesen, Sie sind zweimal nach Kentucky gefahren, was gar nicht so einfach war.
Dreimal sogar, ja.
Und Sie sind nicht nur dorthin gefahren, sondern Sie haben die Routen, die die Frauen auf ihren Pferden geritten sind, sogar persönlich abgeritten.
Ja, also ich glaube, dass Schriftstellerinnen oder Schriftsteller zwei Arten sind. Diejenigen, die in Google Nachforschungen machen und diejenigen, die das Gefühl haben, sie müssen wirklich eintauchen in diese Umgebung. Ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwo hinreise, ich rieche, wie es da riecht, man sieht alles, man redet mit den Leuten. Und diese Gegend, die Appalachen in Kentucky, hat eine Musikalität der Sprache. Das sind Leute, die viel erzählen, Geschichten erzählen. Und deswegen dachte ich, es wäre eigentlich dumm von mir, darüber zu schreiben, wenn ich eigentlich nie da gewesen bin. Und deshalb bin ich dahin gefahren, habe in einer kleinen Hütte in den Bergen gewohnt und habe dann auch diese Strecken abgeritten, die diese Frauen damals abgeritten sind. Eine sehr arme Gegend, eine Gegend, die sehr viele Probleme hat mit Arbeitslosigkeit und auch Drogen. Aber ich habe mich trotzdem in diese Landschaft verliebt. Es ist wunderbar.
Man merkt es an den Landschaftsbeschreibungen in dem Buch. Was hat die Landschaft in Ihnen ausgelöst? Das sind ja nicht nur die Menschen.
Ja, das stimmt. Das ist ein eigenartiger Ort. Wunderschön, aber auch sehr karg, rau. Es hat eine lange Tradition des Kohlebergbaus und auch der Holzwirtschaft. Man hat also diese wunderbare Landschaft und dann ist die Landschaft aber auch immer wieder vernarbt, wo der Bergbau und der Holzabbau wirklich seine Wunden gerissen hat. Man kann den Bergbau eigentlich gar nicht richtig angucken, sondern weil alles irgendwie brennt. Also das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Das sind apokalyptische Gegenden da teilweise. Aber nicht nur die Landschaft hat mich fasziniert, sondern auch die Menschen. Die Menschen sind so charmant, so interessant. Überall, wo ich hingegangen bin, hat man mich zum Kaffee eingeladen und ich wollte eigentlich mich eine Viertelstunde hinsetzen und dann war ich 2 Stunden da und habe immer nur gesagt, erzählt mir mehr. Und sie haben auch so viel Humor, die Leute.
Ist die Vergangenheit da noch sehr lebendig? Erinnern sich die Menschen dort noch an die Zeit, die Sie beschreiben, nämlich die 30er Jahre?
Nicht so viele Leute erinnern sich an die Bibliothekarinnen. Ich bin tatsächlich dahin gegangen, wo das stattgefunden hat, und da haben sich die Leute nicht besonders erinnert. Aber die Frauen, die Frau, die mir die Hütte vermietet hat, in der ich gewohnt habe, die hat mir tatsächlich Bilder gezeigt, die diese Bibliothek mitbetrieben haben, also ihre Großmutter. Und manche finden das auch sehr interessant und dann graben sie auch alte Fotos aus und so weiter. Und es gab auch eine andere Bewegung, also Hebammen, die auch mit Pferden unterwegs waren. Also die Hebammen mussten da rausreiten und haben den Leuten beim Kinderkriegen geholfen.
Pferde spielen ja auch in Ihrem Leben eine besondere Rolle. Ich habe gelesen, dass Sie von Ihrem ersten selbstverdienten Geld sich ein Pferd gekauft haben. Und hier in diesem Buch hat Reiten auch mit Emanzipation zu tun, mit Freiheit, die man sich nimmt, weil man rausgehen kann. Wie war das bei Ihnen?
Also als ich 14 war, lebte ich in London, in Hackney. Hackney ist ein bisschen so eine raue Gegend. Jetzt ist es ein bisschen besser da, wie in den meisten Städten. Und meine Eltern waren künstlerisch veranlagt, nicht interessiert an Pferden. Aber mit 14 habe ich mir ein Pferd gekauft vom Geld, das ich mit Putzen verdient habe. Und ich habe das meinen Eltern nicht erzählt, erst als ich das Pferd hatte. Und dann habe ich ihnen erzählt, oh, ratet mal, was ich gemacht habe. Ich habe mir ein Pferd gekauft. Und die haben mich angeguckt und haben gesagt, bitte? Ja, dann, wie machst du das denn jetzt mit dem Pferd? Ja, ich habe dann gesagt, naja, okay, gut, ich habe jetzt Pferde immer gemocht, in mein Leben lang. Die Emanzipierung ist ganz wichtig. Wo ich in London da gewohnt habe, als kleines Mädchen, habe ich mich nie sicher gefühlt, als kleines Mädchen. Aber wenn ich geritten bin, da hat mich niemand da beeindruckt. Ich fühlte mich da gut, stark. Und ich bin also durch London geritten und ich war einfach ohne Angst, denn ich hatte ja mein Pferd. Das hört sich vielleicht ein bisschen exzentrisch an, aber so bin ich einfach aufgewachsen.
Das geht den Frauen in ihrem Roman aber ganz ähnlich. Da bringen die Pferde auch ein Stück Freiheit.
Ja, das hat, gut, es gibt ja, Marjorie sagt ja da was. Also Marjorie ist die härteste von den Bibliothekarinnen. Sie ist da aufgewachsen in den Bergen und sie erzählt Alice, was sie ist ja Außenseiterin, und sie sagt, wenn man in den Bergen ist und da aufwächst, dann kann man unbeobachtet leben. Man kann nach außen schauen und nicht nur darüber nachdenken, was die Leute über einen denken. Das ist gar nicht so einfach für Frauen manchmal. Ich glaube, es dauert Jahre für Frauen, um dieses Gefühl abzuschütteln, dass man ständig beobachtet ist und beurteilt wird. Und das geht ja schon ganz schön früh los. Wie siehst du aus? Bist du akzeptabel? Wie redest du? Und was ich an diesen Frauen so toll fand, war die Pferde und diese Freiheit in den Bergen. Und das hat einfach ihr Leben so erfüllt, sie mussten einfach, konnten vergessen, wie sie selber aussehen, was die Leute denken.
Aber das ist ein langer Weg. Sie müssen sich diese Freiheit erstmal erkämpfen, und sie tun das auch, indem sie zusammenhalten, indem sie Freundschaft bilden, wie Sie das beschrieben haben. Yeah. Was ist das für ein Prozess, den die Frauen da gemeinsam durchlaufen? Denn die Bibliothek wird ja erstmal abgelehnt, vor allem von den Männern.
Ja, das stimmt. Also wenn man die Gesellschaft sieht, also etwa Patriarchat oder ein System wie die Taliban zum Beispiel, das Erste, was sie machen, ist, sie schließen die Schulen, ganz besonders die Mädchenschulen. Wenn man ein System hat, wo Lernen ganz einfach begrenzt wird, dann hat man eine bessere Möglichkeit, die Leute zu unterdrücken. Und hier in diesem Buch ist das natürlich nicht ganz so klar zu sehen. Aber die Leute haben halt damals gedacht, die Frauen sollten zu Hause bleiben und wenn sie lesen, dann nur die Bibel, und sie sollten kochen und sich um die Kinder kümmern. Wenn man den Frauen aber Wissen gibt, dann werden sie handlungsfähig. Dann denken sie über sich selber nach und wie sie Kinder bekommen und wie sie vielleicht auch ein anderes Leben führen könnten. Und für manche Leute ist das ganz schön angsteinflößend, wenn Frauen das können. Das heißt, ich habe über dieses Netzwerk der Frauen gesprochen, die sich gegenseitig unterrichtet haben und sich gestärkt haben.
Dir auch, und das finde ich sehr erheiternd in diesem Buch, die Männer mit ihren eigenen Waffen schlagen, indem sie sagen, es kann doch nichts Schlimmes daran sein, dass ich die Bibel in die Berge bringe und die Kochbücher in die Berge bringe, und es kommen aber auch noch ganz andere Bücher in die Berge.
Ja, in der Tat. In England, Anfang des letzten Jahrhunderts, gab es ein Buch, ich weiß nicht, ob Sie es hier hatten, Dr. Mary Stopes, Liebesleben in der Ehe. Und das ist ein sehr klares Buch, würde ich mal sagen. Und das sollte die Kommunikation zwischen Ehefrau und Ehemann verbessern, was so im Schlafzimmer abgeht. Und das war natürlich skandalös zu der Zeit, über die ich schreibe. Die Sprache, die uns heute sehr zahm erscheint, aber damals war die wirklich sehr, sehr gerade heraus, und es war schockierend, dass die Frauen tatsächlich so viel über ihre eigenen Körper lernen konnten. Und dann kam es eben in die USA, und da wurde es erstmal verboten, weil es einfach viel zu klar heraus war. Und dann war es aber wieder erlaubt. Das heißt, ich habe also ein bisschen mit der Geschichte rumgespielt und habe mir gedacht, wenn das Buch vielleicht eins ist, was die Frauen so ein bisschen unter der Hand vertreiben oder verteilen, dann ist das bestimmt gut. Und ich wollte einfach nur sagen, das waren ja nicht nur die Frauen, die daraus gelernt haben, sondern viele Männer waren morgens viel besser gelaunt, wenn ihre Frauen dieses Buch gelesen haben, und haben dann fröhlich gepfiffen morgens beim Frühstück. Ja. Also Information kann auch für beide wirklich wichtig sein.
Wobei darüber nicht öffentlich gesprochen werden durfte. Das galt ja als vergiftetes und verbotenes Buch und hat die Bibliothek gefährdet in ihrer Existenz.
Ja, genau. Aber die Frauen hatten auch diese Unterhaltung überhaupt nicht. Ich habe eine ältere Verwandte, die hat mir mal erzählt, dass was sie tatsächlich gesagt hat über das, was im Schlafzimmer abgegangen ist, das war, man musste sich eben abhärten, einfach da liegen und es ertragen sozusagen. Das war das, was sie mir erzählt hat darüber. Also ja, wenn man Frauen hat, die eben handlungsbefähigt sind, dann fühlen sich Männer oft bedroht. Das stimmt. Und aber auch Frauen teilweise fühlen sich bedroht.
Eine der wichtigsten Handlungsbefähigten ist eine Engländerin, die nach Kentucky kommt, in der Hoffnung, ihr Leben positiv zu verändern, und dann aber erst mal schwer enttäuscht ist. Sie erlebt einen Kulturschock, ihr Mann ist anders, als sie hoffte. Was hat denn sie an der Figur der Alice gereizt?
Ich wollte eine Außenseiterin einführen. Ich interessiert mich immer, wie Außenseiter sich einpassen in diese Inselgesellschaften. Und dieser Teil von der Appalachen ist bekannt dafür, dass sie sich abkapseln. Und ich habe mir auch gedacht, dass es vielleicht interessant ist, das Land zu sehen und die Landschaft und die Gebräuche dort aus den Augen von jemandem, die eher so wie wir sind und nicht so sehr wie Marjorie, die dort aufgewachsen ist. Das heißt, Alice kommt nach Kentucky. Sie denkt, sie kommt nach New York und verbringt ein tolles städtisches Leben. Aber sie wohnt in einem kleinen Drei-Kuh-Dorf sozusagen. Ihr Schwiegervater ist unheimlich herrschsüchtig und ist immer da in der Ehe, immer präsent. Und sie trifft dann Marjorie und die anderen Frauen und dann findet sie heraus, was ihr eigentlich wichtig ist.
Sie lernt ja auch über die Mitwirkung an dieser mobilen Bibliothek Land und Leute kennen und lernt, sie selbst zu sein. Dann erstmal versucht sie ja, sich anzupassen, was aber überhaupt nicht funktioniert. Wie geht das?
Yeah. Ja, also ich glaube, die meisten von uns, die mal versucht haben, sich irgendwo anzupassen, haben am Anfang Fehler gemacht. Eine der Sachen, die sie macht, wenn sie, als sie zum Beispiel merkt, dass diese Bücherei einfach nur funktioniert, wenn Frauen das machen, die dahin gehören, da versucht sie also mit einem Akzent von Kentucky zu sprechen und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Das war meine Lieblingsszene, die ich überhaupt geschrieben habe in dem Buch. Die Familien dort wollten aber lernen. Viele von ihnen liebten und schätzten die Bibliothekarinnen sehr. Und ich habe dann, die haben dann ziemlich schnell verstanden, dass Alice es gut meint, auch wenn sie eine Außenseiterin ist. Sie war dann keine Außenseiterin mehr, sondern sie war eine Frau, die ihnen geholfen hat mit den Büchern.
Ja, es ist ein Buch auch über die Entstehung von Freundschaften und über die Entstehung von Vertrauen. Vertrauen in Menschen und Vertrauen in Bildung. Auch die Schule spielt eine bestimmte Rolle. Denn es gab noch keine Schulpflicht und viele Kinder sollten gar nicht in die Schule gehen.
Yeah. No, in fact, and they even
das stimmt,
set up things
ja.
Called mountain schools,
es gab diese Bergschulen, wo Kinder dann praktisch im Sommer und im Herbst nach Hause kommen mussten für Monate und mussten da in der Landwirtschaft helfen beim Einmachen und Ernten. Man brauchte sie als Arbeitskräfte. Aber ich glaube an die Bildung und an das Wissen, denn wenn wir nichts wissen, dann haben wir ja gar nichts. Dann haben wir nicht die Bausteine, uns überhaupt fortzuentwickeln.
Sie beschreiben auch das soziale Milieu. Das ist ein brutales, von Armut geprägtes Milieu. Und es geht auch viel um Angst und um Unterdrückung. Und das betrifft auch die Frauen. Insofern ist es auch eine Geschichte der Befreiung und der Veränderung einer Welt.
Ja, wenn man da mal drüber liest, die 30er Jahre in den USA, da hat es nicht besonders viel Spaß gemacht, eine Frau zu sein. Entweder man war schwanger oder man hat die Kinder gehütet, man war immer nur zu Hause. Es war wirklich ein sehr hartes Leben. Ja, das hat nicht viel Spaß gemacht, aber gleichzeitig ist es ja so, dass in allen Generationen Frauen gibt, die sich darüber hinwegsetzen. Wenn man Solidarität hat mit anderen Frauen, dann hilft man sich. Und ich habe viel darüber gelesen, wie es war, damals eine Frau zu sein. Und es gab immer Frauen, die gesagt haben, hey, ich habe hier keine Lust darauf, ich mache es jetzt anders. Und das waren die Frauen, über die ich gerne schreiben wollte.
Es spielt auch ein Unglück eine große Rolle in diesem Buch, ein Bergwerksunglück. Ein Damm bricht und zerstört ein ganzes Dorf. Das ist so eine Art Wendepunkt auch in der Geschichte, weil, glaube ich, auch die Bevölkerung merkt, dass sich etwas ändern muss.
Ja, viele Menschen in Bergen haben praktisch Verträge unterschrieben, dass man ihnen das Land abkaufen durfte. Die Geschichte war sehr hart. Die Leute, die da gearbeitet haben im Bergbau, waren fast Sklaven. Sie durften nur in einem Laden einkaufen, in einem sehr teuren Laden, der den Bergbauern gehörte. Sie durfte nur da zum Arzt gehen, hatten also keine Wahl. Und die Landschaft um sie herum wurde zerstört. Die Leute mussten teilweise ihre Hütten zurücklassen, weil sie praktisch das Land zerstört haben. Und das passiert auch heute noch. Heute ist es die Geschichte so modern wie nie zuvor. Schauen Sie sich heute den Bergbau an, Gewerkschaften, Arbeiter, die sich auflehnen, die Zerstörung der Landschaft. Das ist heute ganz aktuell, auch nicht, noch nicht mal in den USA, sondern auch in anderen Ländern. Man kann sehen, dass Wasserschleusen zusammenbrechen, Dämme brechen und so weiter.
Marjorie haben Sie eben schon angesprochen. Es ist eine Protagonistin, die eine sehr harte Kindheit hatte und niemandem vertraut, der Zukunft nicht. Und wie lernt sie zu vertrauen?
Ich glaube, Marjorie ist eine dieser Frauen. Sie hatte so eine so harte Kindheit und sie hat einen Mann, einen Freund, der sie sehr liebt, aber sie möchte nicht heiraten, weil heiraten für sie Kontrolle bedeutet. Sie möchte nicht kontrolliert werden. Sie hat gesehen, wie das bei ihren Eltern war und sie möchte das nicht selber erleben. Aber ich glaube, die meisten Leute denken, okay, wenn sie Freunde haben, dann ist das gut. Und alle Frauen in dieser Geschichte sind ja Außenseiterinnen, die sich aber gegenseitig stärken, gegenseitig unterstützen. Alle sind ein bisschen unterschiedlich. Wir haben eine Farbige, die darf eigentlich gar nicht in dieser Bibliothek sein. Und deshalb muss sie da nachts praktisch reingeschleust werden, heimlich. Und dann ist da Izzy, die hatte Polio, als sie Kind war, und muss dann eine Beinschiene tragen, dann Alice, die Außenseiterin, und Marjorie und dann natürlich noch Beth, die ist aufgewachsen in einer Familie, wo es sonst nur Jungs gab. Und ich habe gar nicht gemerkt, als ich geschrieben habe, dass das eigentlich alles Außenseiterfiguren sind. Und dann fand ich es aber wirklich gut. Und ich fand die Idee einfach so toll, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen. Das sind keine idealen Freundschaften. Sie gehen sich auch die Nerven, sie streiten viel. Aber letztendlich, als alles ziemlich schlimm wird, dann halten sie doch zusammen und ja, unterstützen sich.
Sie haben es gesagt, es sind die Freundinnen, die zusammenhalten oder die überhaupt über ihre gemeinsame Arbeit Freundschaft erstmal entdecken. Haben Sie ein feministisches Buch geschrieben?
Ja, also ich würde schon sagen, ein bisschen feministisch, aber ich glaube, alles, was ich schreibe, hat irgendwie eine kleine feministische Note. Ich würde nicht sagen, dass ich Feministin bin oder nicht Feministin bin. Frauen sind einfach nicht wie Männer. Ja? Also mehr möchte ich eigentlich gar nicht ausdrücken. Warum sollte man sagen, man ist keine Feministin, wenn das einfach so ist?
Es stimmt. Sie haben die Bibliothekarin angesprochen, die eine schwarze Hautfarbe hat, eigentlich überhaupt nicht arbeiten dürfte in Kentucky, obwohl sie gebildet ist und die Bibliothek im Grunde genommen überhaupt erst mal ins Laufen bringt.
Das stimmt. Ja, sie ist eigentlich die einzige Erwachsene in der ganzen Gruppe. Sie ist am reifsten und sie hat am meisten Ahnung von Büchereien. In dieser Gegend von Kentucky, da gibt es fast nur Weiße. Und ich wollte aber unbedingt eine Farbige in der Geschichte haben. Ich wollte aber nicht, dass sie ein Mädchen ist oder eine Kellnerin oder irgend sowas. Und ich habe einfach gesehen, dass in Louisville in Kentucky, da gab es tatsächlich die erste Bibliothek für Farbige. So haben sie das genannt. Deswegen konnte ich Sophia kreieren. Sie ist eine Bibliothekarin und kommt dann zurück von Louisville nach Baileyville und kümmert sich da um ihren Bruder, der verletzt ist. Und ich wollte, dass sie praktisch auf der gleichen Ebene ist wie ihre Freundin.
Sie ist auf der gleichen Ebene, aber am Ende muss sie Kentucky verlassen, beziehungsweise entscheidet sich dazu, es zu verlassen.
Ja, ich denke, es ist viel schwieriger.
Ja, das stimmt. Ich habe Freunde, die nach England kommen, in Dörfer in England, Freunde aus Indien zum Beispiel, und sie können das gar nicht glauben, dass sie die einzigen sind, die nicht weiße Hautfarbe haben. Ich glaube, Sophia, die merkt einfach, dass es besser für sie ist, irgendwo zu wohnen, wo es Menschen gibt, die so aussehen wie sie oder die eine andere Nationalität haben. Sie möchte einfach Sophia sein, so wie sie ist. Das ist für sie nicht ideal, deswegen, ja. Das ist einfach die Geschichte, die wir in den USA sehen.
Das ist sicher richtig. Wir haben jetzt beschrieben, wie die Freundinnen sich zusammentun, wie sie die Bibliothek gründen, wie sie in Kentucky ein kleines Stück die Welt verändern. Es gibt eine Passage, da wird deutlich, wie gefährlich diese Arbeit ist und wie gefährdet Frauen sind in dieser Zeit, als nämlich Marjorie des Mordes beschuldet wird. Wir wollen jetzt nicht alles verraten, aber das ist nochmal eine Episode, wo klar wird, dass Frauen keine Rechte hatten und dass sie im Grunde genommen nur über Tricks sich behelfen können.
I don't think it's a huge
Ich glaube nicht, dass es sehr überraschend ist, wenn Sie erfahren, dass Frauen im Gefängnis anders behandelt werden als Männer. Das war einfach in den 30er Jahren so. Und ich glaube, Marjorie ist in einer Situation, die überhaupt nicht gerecht ist. Ich möchte jetzt nicht die Geschichte erzählen, aber sie wird angeschuldigt, jemanden ermordet zu haben. Und die anderen Frauen merken ganz einfach, dass sie ihr helfen müssen, denn sonst wird ihr niemand helfen, wenn sie es nicht tun. Sie kommt aus einer schlechten Familie sozusagen und niemand hat wirklich Interesse daran, sie zu retten. Aber wenn Frauen zusammen sich helfen, dann können sie auch ganz schön angsteinflößend sein und sie können sehr entschlossen sein. Das möchte ich zeigen in dem Buch.
Es gibt auch Männer, die die Frauen unterstützen und diese Männer werden auch geliebt. Was haben die denn für Eigenschaften?
Als ich Marjorie beschrieben habe, da wollte ich einfach in meinem Buch ausdrücken, dass eine Frau in einem bestimmten Alter von einem Mann angehimmelt, bewundert werden kann und geliebt werden kann, auch im Alter 30, 40 oder älter. Die meisten Liebesgeschichten in Büchern sind normal sehr problematisch. Sie werden gehasst oder es gibt Riesenprobleme. Und ich habe mir einfach gedacht, nein, ich möchte einfach mal eine Geschichte schreiben, wo sie zusammen mit ihrem Freund ist, guten Sex hat, es gibt keine großen Probleme. Ja, das wollte ich einfach auch mal schreiben, so eine Geschichte.
Sie haben ja gesagt, jedes Buch, was Sie schreiben, ist anders, unterscheidet sich vom Vorgänger und dieses ist besonders anders. Ja. Warum?
Es war einfach nicht mein Plan, ein ganz anderes Buch zu schreiben, sondern ich habe diese Ideen und ich habe die Fotos gesehen dieser Frauen auf dem Pferd. Dann wusste ich einfach, ich muss darüber schreiben. Das ist dann praktisch, war in meinem Blut. Ich musste, diese Geschichte musste raus. Und das war genauso mit der Geschichte mit der Beziehung, wenn jemand querschnittsgelähmt ist. Manchmal habe ich den Eindruck, andere finden meine Ideen ein bisschen komisch, aber für mich ist es dann einfach da und die Geschichte muss raus. Dieses Buch, das hat mir so einen Spaß gemacht, das habe ich noch nie vorher erlebt. Ich habe mit der Sprache gespielt, ich bin gerne nach Kentucky gegangen, ich fand die Idee toll, dass Frauen wirklich was zustande bringen und nicht die ganze Zeit sich darum kümmern, wie sie aussehen oder wie ihr Lebensleben gerade nicht so toll ist. Diese Frauen haben einfach eine Aufgabe und die ziehen sie durch. Und ich habe mir dann von Anfang an gedacht, das macht Riesenspaß, darüber zu schreiben. Und ich habe geschrieben am Wochenende, in den Ferien und so weiter. Das hat einfach Spaß gemacht.
Gibt es eine Figur, die Sie besonders gemocht haben?
Ich mag einfach Marjorie. Marjorie ist einfach die Figur, die ich gerne sein würde. Ich bin ein bisschen sehr so, mehr so wie Alice, aber Marjorie ist einfach, der ist das total egal, was andere über sie denken. Ja, ich bin einfach jetzt schon 50 und jetzt muss ich mir erstmal Gedanken darüber machen, okay, man kann ja nur sich selber angefallen, was die anderen denken, ist eigentlich egal.
Ja, aber das Pferd hatten Sie ja auch schon in den frühesten Jahren. Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, Jojo. Jojo Moyes, wie ein Leuchten in tiefer Nacht, aber übersetzt von Carolina Fell und erschienen im Wunderlich Verlag. Herzlichen Dank auch an die Übersetzung hier in der Halle, an Julia Schnelker und vielen Dank für das Gespräch.
Thank you. Thank you. Thank you. That was great.
Thank you. It was a pleasure.